So. Liebe Gemeinde, wann haben Sie das letzte Mal überraschenden Besuch bekommen? Und wie haben Sie sich da gefühlt? Manchmal ist das ja so eine eigenartige Mischung aus Freude und Schrecken, wenn man überraschenden Besuch bekommt. Ja, einerseits, man freut sich, Leute, schön, dass ihr da seid, aber haben wir auch was vorbereitet. Auch unser Predigttext heute Morgen handelt von einem Überraschungsbesuch. Und der Mann, den das trifft, der reagiert entsprechend mit Schrecken und mit Freude. Erst verschlägt es ihm die Sprache und am Ende singt er eines der größten Loblieder, die wir in der Bibel finden. Dieses Loblied ist das zweite Weihnachtslied der Bibel, das wir in unserer kleinen Predigtreihe zum Advent entdecken wollen. Weihnachtslieder der Bibel. Heute geht es um das Benediktuslied von Zacharias. Und dieser Fall des Zacharias beweist, man kann noch so lange als Priester im Amt sein. Man kann noch so lange als Christ leben und muss trotzdem nicht in Routine versinken und irgendwann da stecken bleiben und ersticken. Vor einigen Jahren lernte ich bei einer Studienreise nach Israel einen älteren Prediger kennen. Ich glaube, er gehörte zu den Baptisten. Und das war das letzte Jahr vor seiner Pensionierung. Und da saßen wir da im Frühjahr unter Israels Sonne, irgendwo in der Nähe der Wüste Juda, glaube ich. Und er sagte, oh, in diesem Jahr werde ich pensioniert, noch dieses eine Jahr. Das heißt, nur noch einmal am Heiligabend predigen. Und ich erschrak etwas, ohne mir das anmerken zu lassen. Dachte ich, das kann doch eigentlich nicht sein, dass der froh ist, nur noch einmal Heiligabend predigen zu dürfen oder zu müssen. Aber ich denke, diese Gefahr gibt es nicht nur für Pastoren, sondern für jeden Christen, dass unser geistliches Leben droht, zur Routine zu werden. Ich will das diesem Amtsbruder gar nicht unterstellen. Ich habe nur dieses Zitat noch so im Ohr. Und das kann uns allen so passieren, eingefahren in alten Gleisen. Unser Herz ist immer weniger dabei. Und auch immer weniger dabei, wie wir Weihnachten feiern. Das läuft eben alles so ab. Das Einzige, was uns davor bewahren kann, ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Das ist das Einzige. Und die Begegnung mit dem lebendigen Gott finden wir durch die Begegnung mit seinem Wort. Das hat er uns versprochen. Und so wollen wir uns heute auf Zacharias und Elisabeth konzentrieren. Das waren offensichtlich geistlich wache Leute. Sie haben es ja eben in der Lesung von Bruder Nordzig gehört. Sie waren, so steht dort in Vers 6, alle beide fromm vor Gott. Und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Das heißt, sie waren beide fromm, wird hier gesagt. Das heißt, sie hatten also eine hervorragende Grundlage, die wichtigste Grundlage überhaupt, die man für eine Ehe benötigt. Sie waren beide fromm. Und beide kamen aus einer der angesehensten Familien Israels. Sie stammten in direkter Linie vom Aaron ab, dem ersten Priester Israels und Mitarbeiter Moses. Das lag nun natürlich über 1000 Jahre zurück. Elisabeth hatte wieder einen Priester geheiratet, ist auch interessant. Nach allem, was wir wissen, führten die beiden auch eine glückliche Ehe. Und vor allem, sie nahmen beide den lebendigen Gott ganz, ganz ernst. Das war auch für einen Priester damals nicht selbstverständlich. So wie es heute für einen Pastor nicht selbstverständlich ist, dass er den lebendigen Gott ganz ernst nimmt. Auch damals machten viele diesen Dienst aus Tradition oder weil er eine gewisse Ehre einbrachte oder eben auch aus Gewohnheit. Bei Elisabeth und Zacharias war das anders. Sie waren wirklich mit dem Herzen dabei, auch wenn ihr Herz manchmal schwer war. Schwer, weil eine große Sehnsucht ihres Lebens unerfüllt geblieben war, nämlich der Wunsch nach einem Kind. Das steht auch hier in Vers 7, und sie hatten kein Kind. Sie hatten aber auch so ein ausgefülltes Leben. Sie hatten auch so einen wichtigen Dienst zu tun. Und dann passiert etwas völlig Ungeplantes. Als Zacharias wieder seinen Dienst im Tempel hat, es war ein ganz besonderer Tag in seinem Priesterleben, diese Art von Dienst hatte man oft nur ein einziges Mal, da wird er plötzlich von einem Boten Gottes angesprochen und mit dieser unglaublichen Ankündigung konfrontiert. Ihr werdet einen Sohn bekommen. Und dieser Sohn wird eine historische Aufgabe wahrnehmen. Er wird der Herold, der Ankündiger des großen Messias sein. Und darum wird er auch einen ganz besonderen Namen erhalten. Und dieser Name wird Johannes lauten. Johannes, das übersetzt man mit Gott ist gnädig. So kann man diesen Namen übersetzen. Johannes, Gott ist gnädig. Diesen gnädigen Gott wird dieser Herold ankündigen. Und dann kommt die ganz menschliche Reaktion von Zacharias, der sagt, ja, woran soll ich das erkennen? Wie kann das sein? Meine Frau und ich, wir sind schon alt. Und auf diese menschliche Reaktion kommt die göttliche Reaktion, denn der Priester verstummt. Vom einen Augenblick auf den anderen. Man könnte sagen, Gott verschließt ihm den Mund, damit er sich nicht noch weiter um Kopf und Kragen reden kann. Was muss das für einen Priester bedeutet haben, plötzlich nicht mehr reden zu können? Als er aus dem Tempel herauskommt, kann er kein Segenswort reden. Die Leute, die merken das auch, die wundern sich, aber die sagen, ja, der hat wahrscheinlich irgendeine besondere Erfahrung dort im Tempel gemacht. Er kann uns jetzt nicht segnen, er kann jetzt nicht zu uns sprechen. Und wenig später wird Elisabeth dann tatsächlich schwanger. Die beiden älteren Leute werden zum ersten Mal Eltern. Und das Baby ist eine Sensation im Freundeskreis, weil keiner natürlich mehr damit gerechnet hatte. Am achten Tag kommt dann die Beschneidung und alle gehen davon aus, dass der Knabe Zacharias heißen soll, weil ihm sein Vater Zacharias heißt. Das war so üblich. Und umso größer ist dann das Erstaunen, als die Mutter sagt, nein, nein, nicht Zacharias, Johannes wird er heißen. Und das könnt ihr jetzt gar nicht glauben. Da wollen wir doch mal den Vater fragen, was der dazu sagt. Na, der kann natürlich noch nicht reden. Und nun gehen sie zum Vater und fragen den und sehen sie mal, wie das dann weitergeht, wie der Vater reagiert. Er forderte, Lukas 1, Vers 63, eine kleine Tafel und schrieb, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Und sogleich wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst. Und er redete und lobte Gott. Also nach 9 Monaten sind das die ersten Worte, die aus seinem Mund hervorsprudeln. 9 Monate lang hat er geschwiegen. Und jetzt die ersten Worte, die dann hervorkommen, sind ein Weihnachtslied, sind ein Loblied. Und sie sind eben bekannt geworden als das sogenannte Benedictus. Und das ist wieder das erste Wort der lateinischen Übersetzung. Also Benedictus Dominus Deus Israel. So geht das in der lateinischen Übersetzung los. Und danach hat dieses Gebet, dieses Weihnachtslied seinen Namen bekommen. Und es ist sehr erstaunlich, die ersten Worte des Zacharias drehen sich nicht um die eigene persönliche Situation. Obwohl er doch bestimmt vor Stolz geplatzt ist, dass er jetzt auch einen Sohn bekommen hatte, dass er jetzt noch Vater geworden war. Was wird der Mann sich gefreut haben darüber? Aber er spricht jetzt nicht, das ist ganz auffällig, über seinen Sohn als erstes, sondern sein Loblied zeigt, dass er die Zeit des Stummseins gut genutzt hat. Er hat offensichtlich das Alte Testament studiert. Er hat offensichtlich versucht, seine Situation im Licht des Wortes Gottes zu verstehen. Und ein Ausleger hat das gesagt, wie das Metall aus dem Schmelzofen ausströmt, sobald ihm ein Ausgang eröffnet wird. So entströmten dem Herzen des Zacharias jetzt die Gedanken und Gefühle, die sich während der 9 Monate langen Zeit der Sammlung, der Demütigung und der Anbetung gebildet hatten. Also das ist jetzt richtig konzentriert. Und das macht auch unseren Predigtext heute Morgen so anspruchsvoll, dass der Zacharias 9 Monate lang Zeit hatte, über dieses Loblied und über dieses Lobgebet gewissermaßen nachzudenken. Und es sind nicht nur seine eigenen Gedanken, sondern hier steht in Vers 67, und sein Vater Zacharias, also der Vater des Johannes, wurde vom Heiligen Geist erfüllt und weissagte und sprach. Also er wird vom Heiligen Geist erfüllt, heißt das hier. Und er weissagt. Das hatten wir schon bei Maria gesehen. Vor Pfingsten, da hatten die Gläubigen nicht ständig den Heiligen Geist. So wie es dann nach Pfingsten ist. Wer Christ wird, bekommt den Heiligen Geist. Sondern vor Pfingsten war es so, dass Gott einzelne Menschen in bestimmten Situationen in besonderer Weise mit dem Heiligen Geist ausgerüstet hat. Und wenn die dann geredet haben, haben sie gewissermaßen Gottes Offenbarung in besonderer Weise gebracht. Heute brauchen wir das nicht mehr, weil die Bibel abgeschlossen ist und Gottes Wort und Information uns vollständig vorliegen. Aber damals hat Gott das noch häufiger so gemacht. Und so ist nun durch Zacharias Gottes Willen und Wort in dieser Situation offenbart worden. Und dann sehen Sie mal, wie es losgeht. Die ersten Worte, da sagt er, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Und das ist ja unser Thema heute Morgen, überraschender Besuch. Gott hat besucht und erlöst sein Volk, sagt Zacharias. Und man wundert sich, der Zacharias, der lebte doch die ganze Zeit mit Gott, der wusste doch um seine Nähe. Aber warum sagt er, jetzt hat er uns besucht? Weil Gott nochmal ganz anders nahe gekommen ist. Man könnte sagen, vorher hat er uns einen Brief geschrieben, aber jetzt hat er uns besucht. Jetzt greift er ein in unser Leben in einer Weise, wie er das vorher noch nicht getan hat. Eingreifen, wie bisher noch nicht geschehen. Jetzt ist er näher als je zuvor. Und Zacharias weiß, was jetzt mit diesen beiden Babys da geschieht, mit seinem eigenen Sohn, der gerade geboren ist, und mit dem anderen Kind, das die Maria, die junge Verwandte, noch unter ihrem Herzen trägt, was mit diesen beiden Babys geschieht. Darin kommt der lebendige Gott uns jetzt ganz, ganz nahe. Er hat uns besucht. Und jetzt fragen wir, was bringt dieser Besuch mit? Ist ja oft so, wenn Besuch kommt, bringt er was mit. Und das Loblied des Zacharias handelt davon, was Gott mitbringt, wenn er uns besucht. Und das erste Geschenk, das er mitbringt, ist grenzenlose Macht. Also wenn Sie das erste notieren wollen, grenzenlose Macht, das bringt Gott mit, wenn er zu Besuch kommt. Vers 69 bis 73. Und er hat, also Gott, er hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedacht an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben. Das ist das Erste, was dieser Besuch mitbringt, wenn er kommt. Grenzenlose Macht. Gott hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David. Das ist ganz dicht formuliert. Eigentlich steht da wörtlich ein Horn des Heils, ein Horn der Rettung hat Gott uns aufgerichtet. Und Sie wissen ja, dieser Text ist auf Griechisch geschrieben, wie das Neue Testament. Aber Zacharias lebte ja in der hebräischen Sprachwelt. Und da ist Horn ein Ausdruck für Kraft, für Macht, für Durchsetzungsvermögen. Dafür steht das. Und so hat es Gott gemacht. Er hat grenzenlose Macht mitgebracht. Und wir fragen jetzt, durch wen kommt diese Macht? Es ist klar, dass Zacharias hier nicht von seinem eigenen Sohn spricht. Denn dann müsste er sagen, er hat aufgerichtet eine Macht im Hause Levis. Nein, diese besondere Macht wird Gott im Hause Davids aufrichten, steht hier. Und damit ist schon klar, es wird sich um die Macht des Messias handeln. Denn der Messias kam aus dem Stamme David, aus der Davidsstadt, wie wir dann ja auch in der Weihnachtsgeschichte hören. Und passen Sie auf, Zacharias beginnt jetzt zu begreifen, wenn Gott uns jetzt besucht, wenn das jetzt alles geschieht mit meinem Sohn Johannes und mit dem anderen Sohn, dem Jesus, der da jetzt noch geboren wird. Inzwischen war ja auch Maria bei seiner Frau zu Besuch gewesen. Das hatte sich ja in der Zwischenzeit alles ereignet, als Zacharias noch stumm war. Da war ja Maria gekommen und hatte Elisabeth besucht. Und wir hatten ja letztes Mal gehört, was da alles passiert war. Das alles war geschehen. Und er weiß, jetzt kommt's, jetzt ist es soweit. Und mit dieser Macht macht Gott alles heil. Und er fragt dann weiter, ja, wie geschieht das, wenn Gott alles heil macht? Wenn er diese grenzenlose Macht aufrichtet? Und dann erinnert sich Zacharias an frühere Zusagen Gottes aus früheren Zeiten. Sehen Sie Vers 70, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und in Vers 74 sagt er es nochmal, wir werden erlöst aus der Feinde Hand. Was ist damit gemeint? Einerseits blickt Zacharias weit voraus auf das Ende der Geschichte. Wenn das kommt, da wird der Messias die militärischen Feinde Israels am Ende besiegen. Das ist die große Perspektive. Auch dafür gab es eine Verheißung. Und auch dafür stand der Eid Abrahams. Es gab beispielsweise diesen Eid, den Gott Abraham gegeben hatte in 1. Mose 22. Und da heißt es, ich will dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Das heißt, ich werde für dein Volk sorgen. Und ich werde es tun durch den Messias. Das ist die große Perspektive. Aber Zacharias, und das ist in diesem Augenblick noch wichtiger, Zacharias sieht genauso die inneren Feinde, die den Menschen von innen heraus zerstören. Den Unglauben, die Sünde, den Tod, die Sinnlosigkeit und die Angst. Und so sagt ja Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 15, 26, der letzte Feind ist der Tod. Das sind die Feinde, die uns jetzt schon umzingeln und uns zu schaffen machen. Diese Mächte, die die Hoffnung des Volkes Gottes zerstören, die seinen Bund mit Gott zerbrechen, die seinen Glauben ersticken wollen. Und all diese Feinde, das weiß Zacharias, sie sind mächtig, sie sind sehr mächtig. Aber jetzt, wo Gott uns besucht, da bringt er seine grenzenlose Macht mit. Und jetzt hat er aufgerichtet diese Macht im Hause Davids. Und mit diesem Horn, mit diesem Messias, da setzt er sein Heil durch gegen alle Widerstände. Er wird es tun. Und so wird das Horn des Heils zum Bild für den Messias. Und dann gucken wir im Alten Testament nach und wir merken, ja, so ist es ja schon angekündigt. Sehen Sie zum Beispiel 1. Samuel 2, Vers 10, da sagt Gott, er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Da haben wir wieder die Formulierung. Er wird die Macht seines Gesalbten, seines Christus, seines Messias erhöhen. Und ich glaube, dass Zacharias als Priester wahrscheinlich gerade auch an Psalm 132, Vers 16 gedacht hat. Da heißt es nämlich, ihre Priester will ich mit Heil kleiden und ihre Heiligen sollen fröhlich sein. Da selbst soll aufgehen das Horn Davids. Also wieder eine Formulierung wie hier. Das kannte Zacharias aus seinem Alten Testament. Der Messias kommt, seine Macht, sein Horn kommt und er bringt das Heil. Das besingt er. Dafür lobt er Gott. Und die große Frage ist nun, wie kommt die Macht des Messias zum Zuge? Wie setzt sie sich durch? Wie wirkt sie sich aus? Wodurch rettet uns der Messias? Und das kommt in diesen Begriffen zum Ausdruck, die jetzt hier folgen. Dass er uns errettete von den Feinden, heißt es in 71. Und dann ist in Vers 72 von der Barmherzigkeit die Rede und von dem Heiligen Bund. Und in Vers 74 noch einmal davon, dass wir erlöst werden. Und all dieses kommt dadurch zum Zuge, durch eine entscheidende Leistung, die der Messias vollbringt, durch die Vergebung der Sünden. Und so wird es dann später in Vers 77 auch nochmal gesagt werden. Das Heil kommt durch die Vergebung der Sünden. So setzt der Messias seine Macht durch gegen all die Feinde, die uns bedrohen. Und schauen Sie, das ist das Erste, was Gott mitbringt, wenn er zu Besuch kommt. Und für Zacharias ihm dankt mit diesen bewegenden Worten. Grenzenlose Macht, mit der die schlimmsten Feinde besiegt werden. In der Person des Messias Jesus. Da wird Gott diese grenzenlose Macht aufrichten. Und der Höhepunkt wird sein, wenn er das Kreuz aufrichten lässt, an dem Christus unsere Schuld trägt. Und wenn er dann den Gestorbenen aus dem Grabe wieder heraus aufrichtet und er den Tod besiegt und über Sünde, Hölle und Teufel triumphiert. Das ist die grenzenlose Macht. Und davon singt Zacharias schon hier. Und schauen Sie, diese Macht des Messias, die ist bis heute nicht ermüdet. Denn wo immer wir das Evangelium von der Vergebung der Sünden predigen. Da predigen wir immer Jesus als Person. Und wo wir Jesus als Person predigen, da wirkt Jesus. Da ist seine Macht gegenwärtig. Und Luther hat diese Verlängerung des Hornes Christi bis in unsere Verkündigung hinein so plastisch beschrieben. Ich will Ihnen das nicht vorenthalten. Luther hat das so geschrieben. Er sagt, Horn ist hebräisch geredet und bedeutet Gewalt trotz Herrschaft. Wie Daniel die künftigen Reiche schaut, wie sie alle kommen sollen, da schaut er Tiere mit Hörnern und legt selber aus, dass die Hörner Könige und Reiche bedeuten. So auch unser König, ein Horn. Vor allem spricht Zacharias auch darum von einem Horn, weil Christus mit ihm um sich schlägt und stößt, wie die Tiere mit ihren Hörnern am Kopf, etliche wenige haben sie auch an der Nase, es auch tun. Christus ist Gott und Herr und sein Horn, das ist seine Gewalt, das ist sein Wort. Das Wort, das von Christus predigt und in dem Christus ist, das heißt ein Horn, das in der ganzen Welt herumstößt. Zitat Ende. So hat es Luther beschrieben und damit wollte er deutlich machen, dieses Horn ist nicht stumpf geworden. Diese Macht ist nicht begrenzt auf die Zeiten damals, sondern wo Christus wirkt und er wirkt durch sein Wort von der Vergebung der Sünden und von dem Gericht Gottes über die Sünde. Da sticht dieses Horn auch heute zu. Da stößt und kämpft Christus mit diesem Horn, da wirkt seine Macht, da wirkt er selbst. Und darum, liebe Mitchristen, müssen wir uns dieses klar machen, wo wir das Evangelium von der Sündenvergebung ausrichten. Da geschieht Kampf, weil da Christus mit seinem Horn stößt. Wo wir das Evangelium von der Vergebung der Sünden ausrichten im Namen Jesu, da greift Christus selber, da greift sein Wort, da wirkt diese Macht. Und da gibt es Widerstand. Da gibt es den Widerstand der Hölle, die nicht will, dass Menschen von der Vergebung der Sünde erfahren, von der Vergebung der Sünde ergriffen werden. Da gibt es alle möglichen Widerstände, die die Finsternis versucht, diesem Horn entgegenzusetzen. Aber Christus wirkt mit seiner grenzenlosen Macht gegen alle Widerstände. Und schauen Sie, wenn sich einer, und sei es der verworfenste Mensch, dieser Macht anvertraut, dann verlieren alle Feinde, alle Mächte ihr Recht und ihre letzte bedrohliche Kraft. Und dann geschieht das Wunder der Vergebung. So wie es jener Vater erlebt hat, in einer ganz eigenartigen Situation hat er sich zum ersten Mal öffentlich dazu bekannt, einer belebten Stadt, ziemlich im Zentrum, da steht auf einem Sockel so ein freier Redner und posaunt seinen Atheismus in die Luft hinaus und sagt, Gebete lohnen sich nicht, ist alles nur Einbildung. Es soll mal einer herkommen, der diese Herausforderung annimmt und mir das Gegenteil beweist, dass Gott existiert und das Gebet wirksam ist. Und die Leute stehen alle wie gebannt und sehen, wie sich ein gut gekleideter Herr aus der Menge herauslöst und nach vorne geht. Er ist so nicht gerade rhetorisch der Wirkungsvollste, das sagt er auch gleich. Aber er sagt, liebe Freunde, ich bin nicht gewohnt, öffentlich zu reden. Ich bin auch nicht mit dieser Absicht hierher gekommen. Aber als ich eben hörte, wie dieser Mann da auf dem Sockel die Wirksamkeit des Gebets und die Existenz Gottes leugnete, da musste ich mich einfach melden. Ich will Ihnen meine Geschichte erzählen. Sie sehen einen Mann vor sich, der einst zu den elendsten dieser Stadt gehört. Ich war ein Trinker, ein Spieler, ich schlug meine Frau, ich war ein Rohling. Meine Frau und mein Kind fürchteten sich, wenn sie nur meine Tritte vor dem Haus hörten. Aber so schlecht und verdorben ich auch war, sie haben dennoch für mich gebetet. Und eines Abends kehrte ich unvorhergesehen, etwas früher als sonst, nach Hause zurück, zufällig mal nüchtern. Und als ich die Tür öffnete, war meine Frau eben die Treppe hinaufgegangen, um die Kleine ins Bett zu legen. Und ich hörte ganz still, wie mein Kind für mich betete. Lieber Herr, errette meinen lieben Papa. Errette meinen lieben Papa, Herr. Lieber Herr Jesus, errette ihn doch. Und während es in seiner einfachen Sprache betete, hörte ich meine Frau mit einem Schluchzen in der Kehle sagen, Herr Jesus, antworte doch bitte auf ihr Gebet. Sie wussten nicht, dass ich zuhörte. So verließ ich lautlos wieder das Haus. Aber das hatte mich getroffen, dass mein Kind, dem ich mit so wenig Liebe begegnet war, Christus bat, errette meinen lieben Papa. Und ich machte dieses Gebet zu meinem Gebet. Ich sagte, Herr, wenn es dich gibt, dann hilf mir und antworte auf das Gebet meines Kindes. Und heute hat sich alles verändert. Meine Vergangenheit ist durch die Vergebung Christi wie ausgewischt. Und deshalb wäre es feige gewesen, wenn ich jetzt hier nicht aufgetreten und das gesagt hätte, weil ich weiß, Jesus Christus lebt. Und es wird berichtet, dass der Atheist daraufhin geschwiegen haben solle und diesen Sockel sofort verlassen hätte. Das ist die Botschaft, das ist die Macht, die grenzenlose Macht Christi in seiner Vergebung. Und wo diese Macht verkündet wird, da verlieren alle Mächte ihre bedrohende Kraft und ihre furchteinflößende Wirkung. Und darum bringt Gott, wenn er uns besucht, noch ein zweites mit. Nicht nur grenzenlose Macht, sondern das zweite, was er uns schenkt, ist furchtloser Dienst. Also, wenn Sie den zweiten Punkt notieren wollen, furchtloser Dienst. Was geschieht denn nämlich hier? Vers 74, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht. Unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Furchtloser Dienst. Ich fand das erstaunlich, als ich diesen Text studiert habe, dass Zacharias ausgerechnet diese Furchtlosigkeit des Dienstes betont. Welche Furcht kann uns denn lähmen und behindern in unserem Dienst für Gott? Nun, es ist die Furcht, sehen Sie hier in Vers 74, die ausgeht von der Hand unserer Feinde, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht. Die Feinde sind es, die uns Furcht einflößen. Und da müssen wir wieder unterscheiden zwischen den äußeren Feinden und den inneren Feinden. Die äußeren Feinde von Gottes Leuten, die werden erst in der Zukunft endgültig entmachtet. Die sind noch da. Die dürfen unseren Dienst auch manchmal behindern, soweit Gott das noch zulässt. Es gibt noch massive Verfolgung von Christen in weiten Teilen der Welt. Es gibt noch häufig diese Situation, dass christliche Schüler in ihren Schulklassen gehänselt werden, wenn sie sich dazu bekennen, dass Gott die Welt wirklich geschaffen hat und sie sich nicht einem Zufallsprozess verdankt. Das gibt es alles noch. Und die Bibel sagt deutlich, dass diese äußere Bedrohung erst auf der Zielgerade der Geschichte überwunden sein wird. Aber dennoch bezeugen es gerade auch Mitchristen, die nun wirklich Verfolgung erfahren haben, wir dürfen dem Herrn trotzdem mit Freude dienen. Und ich möchte noch einmal erinnern an Susanne Geske, die Ehefrau des in diesem Jahr ermordeten deutschen Missionars Tilman Geske in der Türkei, wir haben alle davon gehört, die sich dann entschied, mit ihren Kindern Lukas, Miriam und Janina in der Türkei und in diesem Ort zu bleiben. Und man hat sie später in einem Interview gefragt, haben Sie Angst, selbst ein Opfer von Extremisten zu werden? Und Susanne Geske hat darauf geantwortet, nein, sonst würde ich nicht hier bleiben. Ich habe aber keine Angst. Wenn Sie es auf mich abgesehen hätten, würden Sie mich sowieso finden. Wenn ich von Gott Frieden habe, weiß ich nicht, warum ich woanders hinziehen sollte. Furchtloser, furchtloser Dienst. Warum? Weil sie weiß, der Herr hat mich von den inneren Feinden erlöst. Er hat mir die schlimmste Furcht genommen, die Furcht vor dem Tod, die Furcht vor der Macht meiner Schuld, die mich von Gott trennen könnte, die Furcht vor der Zukunft, die Furcht vor der Sinnlosigkeit. Er hat's mir genommen. Er hat mir seinen Frieden geschenkt. Und darum kann ich ihm furchtlos dienen. Ich habe eine interessante Stelle gefunden in Hebräer 2, die genau das beschreibt, wie Gott uns die Furcht nimmt. Da heißt es in Hebräer 2, Vers 14 und 15, hören Sie genau hin, Christus hat die Macht dem genommen, der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel. Und er hat die erlöst, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Was für eine Wahrheit. Christus hat die Macht dem Teufel genommen, der Gewalt über den Tod hatte. Und damit hat er die erlöst, die vorher durch die Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Und darum gilt das. Er hat uns erlöst aus der Hand unserer Feinde, dass wir ihm furchtlos dienen alle Tage unseres Lebens. Ach, wenn er uns doch auch diesen Mut schenken würde, ihm ganz zu dienen. Und dann bringt Zacharias ein persönliches Beispiel dafür, was furchtloser Dienst bedeutet. Und jetzt erst spricht er von seinem eigenen Sohnemann. In Vers 76. Als ein Beispiel für furchtlosen Dienst. Da sagt er, und du Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Zacharias hat begriffen, dass was über den Herold des Messias gesagt wird in Maleachi 3 oder in Jesaja 40, Vers 3, das ist bezogen auf meinen Sohn, auf meinen Johannes. Und er wird jetzt diese große Aufgabe haben, du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten werden, der letzte Prophet des Alten Testaments. Und du wirst den Leuten erklären, dass sie Vergebung der Sünden brauchen, dass das Heil besteht in der Vergebung der Sünden. Diese Erkenntnis wirst du ihnen geben, das wirst du ihnen sagen. Und das war dringend nötig in Israel, denn Sie müssen wissen, in Israel war es ähnlich wie heute. Das Heilsverständnis hatte sich immer mehr ins Diesseits verlagert. Und man erwartete das Heil durch die Vertreibung der Römer. Man erwartete das Heil durch die Verbesserung der Lebensverhältnisse. Und Johannes war jetzt dazu ausersehen, ihnen zu sagen, Leute, das Heil kommt nur durch die Vergebung der Sünden. Und diesen furchtlosen Dienst musste er tun. Und dann wissen wir alle um diese Situation, in der seine Furchtlosigkeit besonders gefragt war. Er hat auch den Mächtigen seiner Zeit das Wort Gottes vorgehalten. Und dann gab es ja diese dramatische Situation, wo er mit Herodes im Gespräch ist und zu Herodes sagt, es ist nicht in Ordnung, dass du die Frau deines Bruders hast. Das ist Schuld vor dem heiligen Gott. Und daraufhin hat man ihn eingekerkert und am Ende hat man veranlasst, dass er geköpft wurde. Furchtloser Dienst, er hat zu der Wahrheit Gottes gestanden. Und so wollen wir Gott bitten, dass er auch uns das schenkt, dass wir ihm dienen ohne Furcht. Dass wir uns bekennen zu seiner Wahrheit und dass wir nicht verschweigen, wo allein das Heil zu finden ist, nämlich in der Vergebung der Sünden. Und dann zum Schluss in den letzten Versen, da kommt Zacharias noch einmal zu dem anderen Baby zurück, das noch nicht geboren ist. Und dann beschreibt er noch eindrücklich, wie dieses Heil in die Welt kommen wird. Schauen Sie noch mal hin, wie das geschieht, die Vergebung der Sünden. Vers 78. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Das ist das dritte Geschenk, das der Besuch mitbringt. Erstens die grenzenlose Macht, zweitens den furchtlosen Dienst. Und jetzt drittens zum Schluss das schattenlose Licht. Schattenloses Licht, Licht ohne jeglichen Schatten. Sehen Sie, der auffälligste Begriff in diesem ganzen Weihnachtslied von Zacharias steht in Vers 78. Da ist die Rede von dem aufgehenden Licht aus der Höhe. Oder wörtlich könnte man übersetzen, der Aufgang aus der Höhe. Seltsam. Dieses Wort aufgehendes Licht oder Aufgang, das wird eigentlich für Gestirne am Himmel benutzt, also Sonne, Mond und Sterne. Dafür kann man das verwenden. Und wir könnten das jetzt gut übersetzen, der helle Weihnachtsstern. Und tatsächlich im Alten Testament, da wird immer wieder der Messias verglichen mit dem Licht, mit dem Stern, mit dem Glanz. Ich nenne Ihnen mal ein paar Beispiele. In 4. Mose 24, da heißt es im Vers 17, es wird ein Stern aus Jakob ausgehen. Das ist unser Weihnachtslied. Jakobs Stern ist aufgegangen, still das sehnliche Verlangen. Oder Sie werden das gleich singen in unserem Lied Nummer 14, da heißt es, die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern, so sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Christus, der Morgenstern. Oder Jesaja 60, Vers 1 und 2. Dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Oder Malachi 3, Vers 20. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Und so haben wir es eben auch in Lied Nummer 5 gesungen. O klare Sonne, o schöner Stern, dich wollen wir anschauen gern. Das ist alles dieser Zusammenhang. Das ist so deutlich. Der Stern, der aufgeht, der Messias, der Gottes Licht bringt. Noch ist Jesus ja nicht geboren, aber Zacharias kann es schon jetzt verkünden. Die strahlende Sonne, das glänzende Messiaslicht, der helle Stern, der wird uns besuchen. So wie Maria ihn jetzt schon unter dem Herzen trägt. Er ist schon auf dem Weg. Und später wird dann der Herr Jesus von sich selbst sagen, in Offenbarung 22, Vers 16, ich bin der helle Morgenstern. Und dieses helle, strahlende Licht, das bringt Gott jetzt in die Welt. Schattenloses Licht. Kein irdischer Schatten ist dabei. Auch nicht die leiseste Trübung. Denn dieses Licht kommt, wie hier steht, aus der Höhe. Der Aufgang aus der Höhe. Das heißt, direkt von Gott kommt dieses Licht. Und wir fragen, wie kommt Gott dazu, so ein unschuldiges, vollkommenes Licht in unsere düstere Welt hineinzusenden? Was ist sein Motiv? Und Zacharias sagt es in Vers 78, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, wegen seines Herzens voller Erbarmen. Und wissen Sie, was hier wörtlich steht für herzlich? Wörtlich kann man eigentlich so übersetzen, aus den Eingeweiden der Barmherzigkeit unseres Gottes kommt dieses Licht. Aus den Eingeweiden der Barmherzigkeit unseres Gottes. Und Sie müssen wissen, die Eingeweide sind im Hebräischen der Sitz des tiefsten Mitgefühls. Die Eingeweide sind der Sitz der innigsten Liebe. Die Eingeweide sind der Sitz der zartesten Empfindung. Und aus dieser innigsten Liebe Gottes, aus diesen Eingeweiden Gottes, aus diesem tiefsten Mitgefühl der Barmherzigkeit unseres Gottes, da heraus wird der helle Morgenstern geschickt. Er kommt von oben, er kommt von Gott. Und darum hat dieses helle, gleißende Licht jetzt eine unwiderstehliche Kraft. Es kann die schlimmste Finsternis und sogar die Schatten des Todes restlos überwinden und vertreiben. Und so steht es dann in Vers 79. Das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Und hier klingen nochmal diese berühmten Weihnachtsverse aus dem Alten Testament durch. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, Jesaja 60. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und dann die berühmten Verse aus Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da leben im Lande der Todesschatten, scheint es hell. Und so steht es hier in Vers 8 und in Vers 79. Damit es erscheine denen in aller Helligkeit, in schattenlosem Licht, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Und dieser Sohn, der da angekündigt ist in Jesaja 9, von dem wird ja unter anderem auch was gesagt, dass er der Fürst des Shalom sei. Der Fürst des Friedens, der den Frieden mit Gott bringt, das Heil, den Shalom, die völlige Vergebung unserer Schuld, die Begleichung aller offenen Rechnungen, die da sind. Er bringt es und dann setzt er unsere Füße auf den Weg des Friedens, dass wir im Schutz der Vergebung Gottes mit ihm in seiner Geborgenheit leben können, mit seinem vollen Heil auf ewig. Und das ist die Hauptaufgabe des strahlenden Morgensterns, dass er die Finsternis unserer Schuld hell macht. Schauen Sie, das ist ein unheimlich dichter Text. Und es ist so sehr mein Gebet und mein Wunsch, dass Sie ein Stück in diese Dichte hineinfinden. Das ist ja nicht für Theologen, hat Zacharias das ja gesagt, sondern er hat gebetet, um Gott zu ehren. Und der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass ein Benediktuslied und Gebet hier in die Bibel hineinkam, damit wir alles lesen können, damit wir alle froh werden über die Geschenke, die Gott bei seinem Besuch mitgebracht hat, damit wir alle begreifen, wie dicht und wie tief und wie herrlich das Geschehen von Weihnachten ist. Und so wollen wir das noch einmal uns klar machen. Vers 77 spricht von der Vergebung der Sünden. Und ab Vers 78 sagt Zacharias, wie diese Vergebung möglich wird. Bewegt vom innigsten Mitgefühl im Herzen Gottes, schickt uns Gott durch sein Erbarmen den strahlenden Weihnachtsstern, den herrlichen Messias aus seiner himmlischen Höhe. Und dieses schattenlose Licht des Messias hat dann übermenschliche Kraft. Und es kann alle menschliche und alle teuflische Finsternis. Und es kann sogar die furchtbaren, schmerzlichen Schatten des Todes besiegen, für immer und ewig. Überwinden, für immer und ewig. Es kann alle Krankheit überwinden, alle Furcht, alle Not, alle Traurigkeit, alle Schuld. Und uns so im Frieden Gottes absolute Geborgenheit schenken auf ewig. Verstehen Sie, das alles schwingt mit in diesem Lobgesang des Zacharias. Das füllt sein Herz, das bewegt sein Denken. Das treibt diesen erfahrenen, gestandenen Priester so sehr um, dass er gar nicht anders kann, als ein Loblied auf den erbarmenden Gott und den herrlichen Messias anzustimmen. Ach, wenn doch auch unsere Herzen so von dieser Weihnachtsfreude bewegt würden. Wenn wir durch den Reichtum des Wortes Gottes, durch die Adventswahrheit, die uns dort vor Augen geführt wird, so im Herzen getroffen würden. Das ist das beste Heilmittel gegen alle Routine. Denn wir dürfen wissen, Gott hat nicht nur sein Volk Israel besucht, er ist auch uns nahe gekommen. Und er hat uns diese großen Gaben mitgebracht, diese grenzenlose Macht des Messias, das Horn des Heils, dass wir gerettet werden von allen Feinden. Und dann diese zweite Gabe, diesen furchtlosen Dienst. Wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten, auch wenn wir als Menschen natürlich noch manchmal Angst haben in dieser Welt. Aber wir brauchen uns eigentlich nicht mehr zu fürchten. Wir haben den Rücken frei, um unserem Herrn zu dienen. Und wie hat er uns all dieses gebracht? Durch sein schattenloses Licht, durch sein Licht aus der Höhe, durch den großen Messias Jesus Christus. Vor den Lichtern des Advent, da wird uns in dieser Zeit oft besonders bewusst, wie viel Finsternis und Todesschatten um uns herum noch da sind. Manchmal in unserem eigenen Herzen, wie viel Traurigkeit, wie viel Not, wie viel unbeantwortete Fragen. Das wird uns manchmal in dieser Zeit besonders klar. Aber wir sehen dann auch besonders klar, dass das Dunkel um uns herum, die Menschen in den Krankenhäusern, die wir vielleicht dann gerade in dieser Zeit besuchen, diejenigen, die in dieser Zeit einen Angehörigen verlieren, die in dieser Zeit mit ihren Krankheiten zu kämpfen haben, mit ihrer Arbeitslosigkeit oder mit den tausend anderen Traurigkeiten innerhalb und außerhalb der Familien. Und so lasst uns doch wie Zacharias auf dieses große Licht sehen und darauf vertrauen, der Herr hat diese Macht und er kann und will alles heil machen. Und so soll die Freude und das Staunen über Gott uns genauso packen in dieser Zeit. Und dann wollen wir voller Freude bekennen, er hat uns besucht. Gott hat uns besucht, überraschender Besuch. Aber wer ihn aufnimmt, der wird dann erfahren, dass dieser Besuch im Unterschied zu anderen Besuchen bleibt. Gott kommt nicht zu Besuch, um bald wieder wegzugehen, sondern er kommt immer, um zu bleiben. In Hörweite, in Rufweite, in jeder Sekunde. Er ist da. Amen.